Hallo, wir lesen aus den Schriften von Rabash. Artikel heißt, aus Mangel an Geist und wegen harter Arbeit in der Arbeit. Was ist aus Mangel an Geist und wegen harter Arbeit in der Arbeit? Wir können den Artikel in Avud-System finden und live können Fragen gestellt werden. Wer hier in der Studienhalle eine Frage stellt, wird gebeten aufzustehen, das Mikrofon nah im Mund zu halten und laut und deutlich zu sprechen. Artikel vom Rabash. Was ist aus Mangel an Geist und wegen harter Arbeit in der Arbeit? Im heiligen Zohar Ba'era steht geschrieben, Rabbi Shimon sagte, aus Mangel an Geist bedeutet, dass das Juwal, das Jubel oder Jubiläumsjahr, was Binah ist, noch nicht beendet war, um ihnen Ruhe und Freiheit zu geben. Und der letzte Geist, der Malchut ist, herrschte noch nicht über die Welt, um in der Welt aufrechte Gesetze zu geben. Daher fehlte es an Geist. Und welcher Geist ist das? Also Ruach. Es ist Malchut, das nicht in der Lage war, Israel zu retten. Das ist die Bedeutung von aus Mangel an Ruach, an Geist. Wir sollten die Bedeutung von harter Arbeit und Mangel an Ruach, an Geist verstehen. Mit anderen Worten, was ist die Verbindung zwischen harter Arbeit und Mangel an Ruach, an Geist in der Arbeit? Wir sollen auch verstehen, was Rabbi Shimon über den Mangel an Ruach in Bezug auf Malchut auslegt. Was ist die Verbindung zu harter Arbeit? Es ist bekannt, dass die Reihenfolge der Arbeit in der Arbeit des Schöpfers darin besteht, dass der Mensch arbeiten soll, um sich mit Kelim, Gefäßen, auszustatten, in denen er die Freude und den Genuss empfangen kann, die der Schöpfer den Geschöpfen zu geben gedachte. Es ist bekannt, dass der Grund für die Erschaffung der Welten in seinem Verlangen lag, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Deshalb erschuf er in den Geschöpfen das Verlangen und eine Sehnsucht, Freude und Genuss zu empfangen. In dem Verlangen und der Sehnsucht nach dem Genuss messen wir den Geschmack des Genusses. Das heißt, in diesem Maße, in welchem der Mensch sich nach etwas sehnt, von dem er glaubt, dass er Genuss dadurch empfangen wird, so ist auch das Ausmaß des Genusses. Aus diesem Grund werden Kleinheit und Größe des Genusses eines Menschen entsprechend dem Maße seiner Sehnsucht nach dem Genuss an dieser Sache gemessen. Woher kommen also die Unterscheidungen der Empfänger nach Genuss? Schließlich wurden sie alle mit dem Verlangen erschaffen, für sich selbst zu empfangen. Wer sorgt also dafür, dass der eine wenig Genuss empfindet und der andere einen großen Genuss? Welcher Narr würde also wenig Genuss empfangen wollen, wo er doch viel mehr Genuss empfangen kann? Aber weil der Schöpfer die Vollkommenheit seiner Taten ans Licht bringen wollte, was bedeutet, dass seinen Geschöpfen Gutes zu tun ein vollkommenes Geben bedeutet, sodass derjenige, also Empfänger, wenn er Freude und Genuss empfängt, keine Unangenehmheit, nämlich Scham empfindet, wie geschrieben steht, wer isst, was ihm nicht gehört, fürchtet sich, sein Antlitz anzuschauen. Deshalb wurden Zimtzum-Einschränkungen und die Verhüllung an den Gefäßen des Empfangens errichtet, also an den Gefäßen Kelim, mit denen der Mensch von Natur aus erschaffen wurde. Mit anderen Worten, Es gibt zwei Dinge, die damit zu tun haben. Erstens, wir können in diesem Kelim keine Fülle der Kdusha, der Heiligkeit, empfangen. Zweitens, solange der Mensch noch keine Gefäße des Gebens erworben hat, sieht er die Freudengenuss nicht, die in der Heiligkeit der Kdusha zu finden sind, und er kann den Geschmack des Genusses nicht wahrnehmen, außer einem winzigen Leuchten, das den Klipot, den Schalen oder unreinen Kräften gegeben wurde, damit sie existieren könnten. Aus diesen Funken, die in die Klipot gefallen sind, entstehen alle körperlichen Genüsse. Dies ist allen offenbart, was bedeutet, dass der Genuss offenbar ist, nämlich, dass jeder diese Genüsse mit den Gefäßen des Empfangens, die den Genuss zu ihrem Eigennutz empfangen wollen, schmecken kann. Die Freude und der Genuss, der Kdusha hingegen, in der es die größten Freuden gibt, die der Schöpfer den Geschöpfen geben wollte, ist vor den Empfangensgefäßen verborgen. Das nennt man Zimzum und Verhüllung, Einschränkung und Verhüllung. Deshalb geht aus dieser Korrektur hervor, dass man die Genüsse der Kdusha, der Heiligkeit, nur in dem Maße empfangen kann, wie man entsprechende Gefäße des Gebens erworben hat. Erstens, der Mensch muss glauben, dass der Großteil der Freude und des Genusses, die der Schöpfer den schaffenden Geschöpfen geben will, in der Kdusha zu finden ist. Zweitens, wir müssen gegen unsere Natur arbeiten und dürfen nichts um unseres Selbstwillen empfangen wollen, sondern nur zum Zwecke des Schöpfers und des Schöpfers willen. Daraus ergibt sich eine Unterscheidung an Stufen. Das heißt, kein Mensch ist wie der andere, denn in Bezug auf das, was vom Gebenden kommt, sind alle gleich. Wie der Ari sagte, bevor die Emanationen hervorgebracht wurden, Geschöpfe erschaffen wurden, hatte das einfache höhere Licht die ganze Wirklichkeit erfüllt. Und es gab weder Anfang noch Ende, sondern alles war einfaches Licht. Doch danach, das heißt nach der Korrektur, die dazu diente, nur noch im Gefäß des Gebens empfangen zu werden, kam es zu einer Hervorbringung der Welten, also zu zahlreichen Unterscheidungen entsprechend der Absicht, die man darauf ausrichten soll, um zu geben. Dies wird als Vermehrung der Masachim, der Schirme, bezeichnet, und dadurch fand ebenso eine Unterscheidung der Stufen statt. Es ist, wie unsere Weisen sagten, jedem Gerecht ist ein Anteil entsprechend seiner Herrlichkeit gegeben. Das ist so, weil es einen Unterschied von Seiten der Kelim, der Empfänger gibt. Das heißt, der Kelim, die der Empfänger machen soll, die dann Gefäße des Gebens heißen. Was bedeutet, zu empfangen, um zu geben. Die Gefäße Empfangens zum Eigennutz kommen vom Ausströmenden. Der Mensch hat keinen Bedarf, an diesen Gefäßen zu arbeiten, da der Schöpfer ihn mit diesen Kelim erschaffen hat. Daher besteht die einzige Arbeit der erschaffenen Geschöpfe darin, Gefäße des Gebens zu erhalten. Entsprechend dem oben Gesagten wissen wir, was die Arbeit des Menschen ist. Seine Arbeit besteht darin, nur darin, Gefäße des Gebens zu erhalten. Das heißt, der Mensch sollte in einen Zustand, zum Zustand kommen, in dem ihm alles, was nicht den Nutzen des Schöpfers betrifft, nicht interessiert. Stattdessen sein einziges Verlangen, in einen Zustand zu gelangen, in dem er seinen Schöpfer Zufriedenheit bringen kann. Deshalb beginnt der Mensch, wenn er mit der Arbeit beginnt, in Lolishma, nicht um ihretwillen, also um seiner selbst willen. Er beginnt dann zu verstehen, dass die Tatsache, dass er in Lolishma arbeitet, nur eine Skula, ein Heilmittel ist, um Lishma, um ihretwillen zu erreichen, zu erlangen, wie unsere Weisen sagen, von Lolishma kommen wir zu Lishma, denn das Licht darin korrigiert ihn. Und er glaubt daran, dass er am Ende Lishma erreichen wird. Und danach geht der Mensch einen weiteren Schritt vorwärts und beginnt, sich anzustrengen. Er berechnet für sich, wie sehr er bereits, er tut Dinge um, die ihn zu Lishma bringen. Das heißt, er beginnt zu verstehen, dass man Handlungen vornehmen beabsichtigen muss und dass diese Handlungen ihn auf die Stufe von Lishma bringen. Er berechnet für sich, wie sehr er bereits die Angelegenheit von Lishma erlangt hat. Zu diesem Zeitpunkt beginnt er die Wahrheit zu erkennen, wie weit er von der Arbeit des Gebens entfernt ist. Mit jedem Mal sieht er mehr, wie sehr er ausschließlich in Selbstliebe versunken ist. Er sieht, dass er jeden Tag einen Rückschritt macht und dann wird seine Arbeit, bei der er arbeiten will, um des Gebens willen, harte Arbeit genannt. Das ist aus zwei Gründen so. Erstens, jetzt sieht er, was um des Gebens willen bedeutet. Er muss unseren Weisen glauben, dass die Tatsache, dass er jetzt sieht, was um seinetwillen ist, nicht seine wahre Bedeutung war. Er kann nicht die wahre Bedeutung dessen. Vielmehr fragt er, wie wir es im Heiligen Zohar über den Vers erklärt haben, oder macht ihm seine Sünde bekannt. Er fragt sich, wer hat sie ihm bekannt gemacht? Und er antwortet, der Schöpfer. Es sollten schlussfolgern, dass es sich um eine Offenbarung vom Oben handelt, wenn ein Mensch spürt, wie weit er von der Arbeit des Gebens entfernt ist und wie weit er in Selbstliebe versunken ist. Nun wird diese Arbeit schwieriger. Das bedeutet, also das ist eine Offenbarung von oben. Und nun wird diese Arbeit schwerer für ihn. Was bedeutet, dass ihm einmal von oben mitgeteilt wurde, was um des Schöpfers willen und nicht um seiner selbst willen bedeutet, ist nun seine Arbeit schwieriger geworden. Der Mensch denkt jedoch, dass er jetzt ein schlechterer Mensch geworden ist als zu Beginn der Arbeit des Gebens, als ob er selbst jetzt schlechter geworden wäre. Zu diesem Zeitpunkt muss der Mensch glauben, dass dies aber nicht der Fall ist. Vielmehr hat er sich der Wahrheit nun genähert, indem der Schöpfer ihn über seine wahre Situation informiert hat. Daraus folgt, dass er durch die Arbeit, als er mit dieser Arbeit begann, die ihm jetzt als harte Arbeit erscheint, weil der Schöpfer sich ihm zugewandt hat, weil er sich jetzt in einem besseren Zustand befindet, als zu der Zeit, als er noch nicht sich mit der Arbeit des Gebens beschäftigt war. Zweitens, der zweite Grund, warum es ihm jetzt schwerer fällt, ist, dass ein Mensch normalerweise, wenn er einen Beruf erlernen will, er geht zu einem Handwerker, um den Beruf zu erlernen, von dem der Handwerker denkt, dass er gut oder ein Beruf, von dem er denkt, dass er gut für ihn ist. Wenn der Meister sieht, dass diese Arbeit, dieser Beruf nichts für dich ist, es ist zu schwierig für dich, geh und suche nach einer anderen Beschäftigung, einem anderen Beruf, der dir leichter fällt. Und davon wirst du dann leben können. Er sagt deshalb in der Arbeit des Schöpfers, wenn ein Mensch mit der Arbeit des Gebens beginnt und denkt, dass nach der Reihenfolge der Arbeit jeden Tag ein Fortschritt zu sehen ist, dass es sich also lohnt, mit dieser Arbeit des Gebens fortzufahren, weil er sicher ist, dass er diesen Beruf, alles zu können, nur um seinetwillen erlernen wird. Wenn er aber sieht, dass er nach einiger Zeit der Anstrengung in dieser Arbeit nicht nur keine Fortschritte, sondern sogar Rückschritte gemacht hat, dann sagt ihm sein Körper, du verschwendest einfach nur Energie in dieser Arbeit. Dieser Beruf ist nichts für dich. Dieser Beruf erfordert besondere Fähigkeiten und ein tapferes Herz. Geh und such dir einen anderen Beruf, wie alle anderen. Das heißt, such dir eine Arbeit, wie alle anderen, und versuch, keine Ausnahme zu sein. Daraus folgt, dass dies harte Arbeit genannt wird. Denn in jeder Arbeit, wenn er sich anstrengt und die Arbeit des Gebens voranschreiten will, lässt ihn der Körper nicht arbeiten, indem er ihn mit nachvollziehbaren Argumenten Widerstand leistet. Und in der Tat, innerhalb des Verstandes hat der Körper absolut recht. Daraus folgt, dass die Verleumdungen, die er von seinem Körper hört, ihm die Arbeit schwer machen, weshalb das also harte Arbeit genannt wird. Der Mensch sollte jedoch glauben, dass er in Wahrheit Fortschritte macht. Und der Grund dafür, dass er sieht, dass er jedes Mal mehr in Selbstliebe versunken ist und dass es ihm jetzt schlechter geht, das heißt, dass er sich in einem Zustand der Niedrigkeit befindet, der schlimmer ist als zu Beginn der Arbeit des Gebens, der Grund dafür ist, dass ich sein Herz verhärtet habe, sagt der Schöpfer. Mit anderen Worten, der Schöpfer zeigt ihm jedes Mal, was es bedeutet, nicht zum Eigennutz, sondern nur um des Schöpfers willen zu arbeiten, indem der Schöpfer den Menschen wissen und spüren lässt, was es bedeutet, nicht für sich selbst zu arbeiten. Dadurch sieht man, dass dies wirklich gegen die Natur gerichtet ist. Da der Mensch mit dem Verlangen erschaffen wurde, um seiner selbst willen zu empfangen, und nun will er etwas tun, was gegen diese Natur ist, deswegen heißt dies harte Arbeit. Die Frage ist jedoch die, warum teilt der Schöpfer ihm die Wahrheit mit, dass der Mensch also nicht gegen seine Natur arbeiten kann. Das ist deswegen so, weil es ist, wie geschrieben steht, ich werde diese Zeichen in ihn hineinlegen. Das heißt, indem der Schöpfer alles Böse im Menschen aufdeckt, kann er ihm dann helfen, wie unsere Weisen sagten, er hilft demjenigen, der kommt, um gereinigt zu werden. Und da das, was von oben gegeben wird, eine vollkommene Sache ist, muss der Mensch auch ein vollkommenes Kli, ein Gefäß haben, also einen vollkommenen Mangel, der dann vollständiges Kli heißt, in das das ganze Licht in der Lage ist einzutreten. Daraus folgt, dass der Schöpfer einem Menschen das Böse offenbart, um ihm zu helfen. Das heißt, da es ohne Kli kein Licht gibt, hat er, wenn das Böse sich nicht im vollsten Maß offenbart wird, hat er noch kein vollständiges Kli. Wir können vollständiges Kli so interpretieren. dass es ein vollkommenes Verlangen nach seiner Hilfe bedeutet. Denn solange das Böse noch nicht offenbart ist, sagt der Mensch manchmal, dass er, wenn er sich überwindet, wird er sicherlich in der Arbeit des Gebens erfolgreich sein. Manchmal sagt er sich auch, dass der Schöpfer ihm auch nicht helfen kann. Er, der Mensch, der sich in der Arbeit des Gebens anstrengt, kann der Schlacht, dem Kampf, also nicht entfliehen. Und jedes Mal wird sein Bedarf nach der Hilfe des Schöpfers größer. Daraus folgt, dass die harte Arbeit selbst die Ursache dafür war, dass er den Schöpfer um Hilfe anflehen wird. Das ist ähnlich wie das, was im heiligen Zohar, Bereshit Bet, Punkt 103 steht. Es gibt zwei Wege in der körperlichen und dem spirituellen Übel, die er hatte, bevor er die Umkehr tat. Alles, was der Schöpfer tut, tut er nur zum Besten. Er sieht, dass er ohne die schrecklichen Schmerzen, die er erlitten hat, weil er sich in der Natur des Empfangens für sich selbst gefangen ist, niemals mit der Umkehr belohnt worden wäre. Deshalb segnet er das Böse, wie er auch das Gute segnet. Denn ohne das Böse wäre er nicht mit dem Guten belohnt worden. Daraus folgt, dass alles, was der Barmherzige tut, zu seinem Besten tut. Das heißt, dass es Gutes bewirkt. Zweitens, auch das ist zum Besten. Nicht nur das Böse, das getan wurde, das hat Gutes bewirkt, sondern das Böse selbst wurde durch die großen Lichter der Schöpfer, durch all das Böse hindurch leuchten ließ, bis es sich in Gutes umwandelte, zum Guten wurde es gewendet. Deshalb sehen wir, dass gerade dann, wenn alles Böse enthüllt ist, dass es ein vollkommenes Kli gibt, in dem dann das vollkommene Licht leuchten kann. Aus dem oben Gesagten geht hervor, warum der Schöpfer sein Herz verhärtete, was bedeutet, dass das Herz, das Verlangen heißt, sich der Arbeit des Gebens jedes Mal stärker widersetzte. Der Grund dafür ist, dass wir harte Arbeit brauchen, denn nur durch das Leiden wegen harter Arbeit veranlassen diese Leiden einen Aufschrei zum Schöpfer mit einem vollkommenen Verlangen, dass er ihm hilft, aus der Herrschaft des Pharaos, des Königs von Ägypten herauszukommen. Das heißt, dass gerade aus dem Zustand der Niedrigkeit heraus, wenn ein Mensch spürt, dass es ihm schlechter geht als allen anderen Menschen, treibt es ihn dazu an, aus ganzem Herzen zum Schöpfer aufzuschreien, damit er ihm helfen möge. In diesem Zustand gibt es jedoch viele Höhen und Tiefen. Das heißt, manchmal kann ein Mensch nicht glauben, dass die Situation, in der er sich befindet, vom Schöpfer kommt. Das heißt, dass der Schöpfer sich ihm zugewandt hat und sein Gebet erhört hat. Wenn ein Mensch darum bittet, dass der Schöpfer ihm aus dem Exil heraushilft, indem er sich noch unter der Herrschaft der Selbstliebe befindet. Er entflieht deshalb nicht diesem Kampf. Das heißt, er sieht, dass der Schöpfer sein Gebet nicht erhört. Er glaubt vielmehr, dass der Schöpfer sein Gebet erhört und dass der Schöpfer ihm das Bewusstsein gegeben hat, zu wissen, in welcher Niedrigkeit er sich befindet dass es ihm nicht in den Sinn gekommen wäre, so sehr in Selbstliebe versunken zu sein. Deshalb hält er sich jedes Mal daran fest und geht nicht vom Gebet zum Schöpfer ab. Er sagt, der Schöpfer muss wollen, dass sich in mir ein wahres Verlangen offenbart, das mich aus dieser Verbannung befreit. Dann hört er nicht auf, dem Schöpfer dafür zu danken, dass er ihm seinen wahren Zustand offenbart hat. Außerdem steht er auf und betet zum Schöpfer. Und er sieht, dass der Schöpfer ein Gebet erhört, indem er ihm das Übel gezeigt hat. Und er wird ihm sicherlich auch aus dem Übel heraushelfen, was man Erlösung nennt. Mit anderen Worten, er glaubt, dass der Schöpfer ihm gezeigt hat, dass er sich im Exil, in der Verbannung befindet und dass er ihn ganz sicher aus der Verbannung befreien wird. Doch manchmal gibt es Abstiege, bei dem es ihm schwerfällt zu glauben, dass der Schöpfer ein Gebet erhört. Denn in den Augen des Menschen denkt er, dass er schon viel zu viel zu ihm gebetet hat. Und wenn der Schöpfer hört, worum man ihn bittet, hätte er mir helfen müssen. Und da ich nicht aus dem gerettet worden bin, wofür ich gebetet habe, sagt sich der Mensch, dass der Schöpfer sein Gebet nicht erhört. Vielleicht hört er andere. Aber was macht das schon für einen Unterschied? Denn es kommt ja darauf an, was er fühlt. Das heißt, ob er glücklich oder traurig ist. Diese Abstiege bringen ihn dazu, über das Entfliehen vom Kampf, vom Schlachtfeld nachzudenken und zu sagen, dass dies nicht für ihn ist. Wenn er aber nicht flieht, kommt es zu einem weiteren Aufstieg und er beginnt anders zu denken und vergisst alle Entscheidungen, die er getroffen hatte. Auf diese Weise setzen sich die Abfolge von Auf- und Abstiegen fort, bis sich in einem Menschen ein echter Bedarf nach Annäherung an den Schöpfer offenbart, was bedeutet, dass das Gli, das Verlangen genannt wird, in seiner ganzen korrekten Form vollendet ist. Doch nur der Schöpfer weiß, wann es vollendet ist. Und der Mensch kann das nicht wissen. Zu diesem Zeitpunkt gibt der Schöpfer Hilfe und befreit den Menschen aus der Verbannung. Jetzt können wir verstehen, was wir gefragt haben, wie der heilige Zohar die Worte interpretiert. Und Moses sprach zu den Kindern Israels. Gemeint ist die Verkündigung der Erlösung. Aber sie hört nicht auf Moses aus Mangel an Ruach, an Geist, und wegen harter Arbeit. Er sagte ihnen, Mangel an Geist, an Ruach ist Malchut. Damit ist Malchut gemeint, was nicht in der Lage war, Israel zu retten. Wir sollten daraus schlussfolgern, dass die Hauptarbeit in Malchut ist, wie Ari, der Ari sagt, dass die Verbannung Ägypten war, als der Verstand der Kdusha war in der Verbannung. Das heißt, das Himmelreich war im Exil, in der Verbannung, dass wir die Last des himmlischen Königreichs auf uns nehmen müssen, weil er groß ist und herrscht. Also nicht um Belohnung zu empfangen, sondern dass die Arbeit selbst ein großer Genuss sein muss, weil man wegen der Wichtigkeit des Königs mit dem Dienst für den König belohnt wurde. Und das war im Exil, in der Verbannung. Mit anderen Worten, die Wichtigkeit der Heiligkeit, der Kdusha, war nicht offenbart. Und das nennt man Schchina im Staube. Das bedeutet, dass wenn ein Mensch es auf sich nehmen sollte, um des Schöpfers willen zu arbeiten, dass diese Arbeit als Niedrigkeit empfunden wird, da er darin keinen Geschmack von Wichtigkeit empfindet. Daraus folgt, dass Malchut, die im Staube liegt, also die Schchina im Staube, als etwas, was nicht wichtig ist, das macht die Arbeit zu einer schweren Arbeit. Und das nennt man Mangel an Geist, Mangel an Ruach. Das bedeutet, dass Malchut eine wichtige Sache ist. Das bedeutet, dass derjenige, der dem König dient, als jemand angesehen wird, der das Antlitz des Königs sieht, der als Erster im Königreich sitzt. Unter diesen Menschen wird es nicht so angesehen, dass sie in der Behausung des Königs sind und dass sie als Menschen gelten, die das Antlitz des Königs sehen und ganz vorne im Königreich sitzen, sondern sie betrachten dies als harte Arbeit und wir sagen, dass sie einen Mangel an Geist haben. Das bedeutet, dass sie nicht hoch in Hochstimmung sind. Wenn Malchut jedoch im Exil unter der Herrschaft der Kippot, der unreinen Kräfte ist, betrachten sie Malchut als Staub, als unwichtig. Das nennt man Mangel an Geist. Wenn Malchut keine Hochstimmung verbreitet, so wie man sich fühlen sollte, wenn man beim König ist. Daraus folgt, dass Mangel an Geist und harte Arbeit miteinander verbunden sind. Das bedeutet, wenn Malchut im Staube liegt, also unwichtig ist und harte Arbeit verursacht, denn etwas, das ohne Geschmack ist, bei dem ist in jedem Moment, in dem man sich überwindet und arbeitet, die Überwindung sehr schwierig. Und ein Mensch kann sich dabei nicht immer überwinden. Das ist die Bedeutung dessen, was er sagt. Und der letzte Geist, der letzte Ruach, Malchut, herrschte noch nicht über die Welt, um der Welt aufrechte Gesetze zu geben. Was bedeutet, dass Malchut, das Königreich, noch keine Herrschaft hatte, sodass jeder sehen würde, dass alle Gesetze, die von ihr kommen, aufrechte Gesetze sind. Was bedeutet, dass alles im Einklang sein wird und jeder, die Malchut, also das Königreich, die Vorsehung genannt wird, als gut und gütig empfindet, da die Welt ihrer Führung folgt, wie geschrieben steht, und sein Königreich, also Malchut, herrscht über alles. Dies ward noch nicht offenbar. Das ist die Bedeutung der Worte. Es fehlte also an Geist, an Ruach. Und welcher Geist ist es? Es ist Malchut, das Israel nicht zu retten vermochte. Das bedeutet, dass Malchut Israel nicht retten konnte, weil es noch im Exil, in der Verbannung war. Aber wenn sie aus der Verbannung befreit wird, ist es im Gegenteil so, dass sie dem Menschen den Ruach, den Geist gibt, damit er im hohen Geiste hochgestimmt sein wird. Deshalb konnten sie, als Moses kam und Erlösung ankündigte, nicht glauben, dass sie aus der ägyptischen Verbannung befreit werden würden. So wie geschrieben steht, und ich will euch aus den Bedrängnissen Ägyptens herausführen und euch von ihrer Arbeit erretten. Das heißt, sie werden nicht nur keine harte Arbeit mehr haben, sondern überhaupt keine Arbeit mehr. Und sie konnten nicht glauben, dass so etwas möglich sei. Hätten sie es geglaubt, dann wären sie durch die Kraft, des Glaubens aus der Verbannung herausgekommen. Malchut, Königreich, welches Geist, Ruach genannt wird, hätte an der Wichtigkeit gewonnen, wie geschrieben steht in Prediger 3. Wer kennt den Geist, den Ruach der Söhne der Menschen, wenn er aufsteigt? Wenn aber der Geist des Tieres zur Erde hinabsteigt, wir sollten den Geist der Söhne der Menschen dahingehend auslegen, dass, nachdem er aus seinem Tier herausgetreten ist und ein Mensch Adam geworden ist, wie unsere Weisen sagten, ihr werdet Adam, Mensch genannt. Der Geist, Ruach, also Malchut, die Ruach genannt wird, aufsteigt und an Wichtigkeit gewinnt. Aber wenn die Eigenschaft von Ruach, des Geistes, in einem Tier ist, wenn also ein Mensch sich im Zustand des tierischen Daseins befindet, dann sinkt der Geist an Wichtigkeit, Ruach an Wichtigkeit. Deshalb muss das Volk Israel sein volles Böses offenbaren, damit es zu einem vollkommenen Mangel kommt. Denn dann konnte die vollkommene Hilfe kommen. Und das ist der Grund, warum die Kinder Israels immer noch nicht hörten.
Ja, Gilad. Rav,
ich habe gemerkt, während des Lebens tausende Male sofort, wir müssen glauben, steht geschrieben. Das heißt, der Mensch möchte Lishma irgendwie erreichen, er muss entdecken, dass das Herz arbeitet und es ist unmöglich, dann müssen wir glauben. Und dann müssen wir glauben, und dann müssen wir glauben, und dann wieder müssen wir glauben. Also, viele Dutzende Male benutzt Rabash diese Worte, diese Kombination von Worten. Wir müssen glauben.
Ja.
Was ist denn diese Angelegenheit? Wir müssen glauben.
Man muss glauben. Man muss diese Kraft annehmen, die es in der Realität gibt. In der Weltschöpfung, auch wenn die diese Kraft nicht spüren und können mit ihr nicht arbeiten, trotzdem sie existiert und bestimmt.
Ja. Ja, die Augen, das Herz und im Verstand sieht man es umgekehrt. Man will also der Schlachtfeld fliehen und der Schöpfer der will ihm helfen, unterstützen. Aber woher kommt dann dieses, wir müssen glauben?
Das habe ich nicht, verstanden, dass der Schöpfer unterstützt und er flieht?
Ja, beschreibt ja, dass er mehr Schwierigkeiten findet, aber er fühlt es als harte Arbeit. Er ist nicht erfolgreich und er hofft aber, dass er erfolgreich ist. Und dann heißt es, und wir müssen glauben und das ist dann die Lösung. Was ist dieses, wir müssen glauben? Woher kommt das?
Man muss annehmen, dass sogar wenn er fühlt, spürt, dass es so und so ist, aber gemäß dem Programm der Schöpfung ist es offensichtlich anders.
Also, worin empfängt er das, wenn das sein Herz, Verstand, was anderes sieht? All die Erklärungen, die Rationale, ist umgekehrt und hier ist es ganz anders. Also, worin empfängt er dieses Glaubens, die Glaubenssache?
Obwohl ich fühle, dass es tatsächlich so ist, gemäß meinem Wissen, gemäß meinem Gefühl. Aber ich bin verpflichtet, es anders anzunehmen.
Was bedeutet das über dem Verstand? Was ist dieses Gefäß, worin wir diesen Glauben annehmen, empfangen können?
Das heißt, nicht im Inneren des Glaubens, so wie ich das verstehe, fühle, spüre in mein Wissen, aber über mein Wissen.
Das heißt, er kann das so, es ist ein Gegensatz zu dem, was er hat.
Ja.
Obwohl er nicht weiß, was das ist, ganz sicher weiß er, dass es nicht so ist, wie er es sieht und fühlt.
Ich weiß, dass das, was ich denke, das ist gemäß meiner Meinung, Wissen, dass es eine tierische Sache ist. Und wenn ich mich auf eine höhere Stufe erheben möchte, dann muss ich über meinen Verstand gehen.
Also es ist zu sagen, dass ich das weiß.
Ja.
Also heißt dann dieses Wissen Glaube?
Was weiß ich?
Ja, also, dass ich jetzt weiß, dass ich mich im tierischen Zustand befinde. Und wenn ich Mensch, Adam werden möchte, dann muss ich darüber sein.
Ja.
Das heißt, dass ich weiß, dass ich mich im tierischen Zustand befinde.
Das ist das Wissen, welches ich auf mich annehmen, dass in meinem Leben der Schöpfer es so bestimmt.
Also dieses Wissen, in welchem Kli, in welches Kli kommt das, woher kommt das?
Dieses Wissen kommt in das Kli über den Wissen.
Dann heißt das dann, das ist das, was heißt, wir müssen glauben, weil es im Widerspruch zu allem steht, was wir sehen und fühlen.
Das widerspricht all dem, was ich meinem tierischen, gesunden Menschenverstand habe, aber ich bin verpflichtet, über dem zu gehen. Ja.
Dankeschön. Eyal fragt, woher, wie werde ich darüber gehen? Also von wo? Das heißt, im Verstand, gesunden Menschenverstand, Intelligenz sagt mir eine Sache und dann, wie Gilad gefragt hat, wir müssen glauben. Was erhebt mich darüber?
Verstand und Wissen sind Sachen, in welche ich nicht glauben muss.
Und dann gibt es etwas, was über den Verstand ist.
Über den Wissen ist eine höhere Stufe.
Und wodurch, welche Kraft lässt mich erheben, dass ich mich erhebe darüber? Welche Kraft ist das?
Dass ich in den Büchern von Rabash im Besonderen lese und dass ich mich über diese Stufe erheben möchte.
Ich habe keine Basis in der Wirklichkeit, dass es so ist. Ich hab nichts, worauf ich mich stützen kann, dass es so ist, aber ich lese, dass es so ist, weil Rabash erklärt mir das, der Kabbalist erklärt mir das. Und dann, was geschieht dann? Was soll ich dann tun? Was ist die Handlung, die ich hier ausführen muss?
Du musst das annehmen, was er schreibt, als eine wahrhaftige Sache. Und das, was du fühlst und denkst, das ist eine Lüge.
Was die Handlung?
Das eine auf das andere zu ändern.
Das ist ja wie Verführung, ja, wie.
Weiß ich nicht, aber das ist die Empfindung der Realität.
Und dann, nimm an, ich hab's getan, einen Moment.
Und dann, wenn du deine Empfindung der Realität änderst, deine Kelim, dann wirst du spüren, dass tatsächlich die Natur sich so verhält.
Ich habe verstanden, also es gibt hier einen Sprung, der ist entgegensetzt zu unserer Wirklichkeit heute. Aber in dem Moment, wo ich es getan habe, die echte Sache, die ich jetzt nicht sehe, nicht fühle, das gibt mir die Unterstützung, die Hilfe, ja? Ja. Und das nennst du dann übelen Verstand.
Ja.
Dann gibt es etwas um diesen Sprung, vielleicht kann ich anders fragen. Wie kann der Mensch diesen Sprung schaffen? Was bringt ihn dazu?
Er möchte sich in die Empfindung der Realität über seine Stufe erheben.
Okay, vielleicht machen die Freunde weiter. Ich weiß nicht, wie ich von hier weitermachen kann. Das klingt wie, es gibt einen Abstieg und es gibt einen Abstieg. Es ist nicht dieselbe Sache. Denn dieser Zustand, in dem der Mensch fällt oder nach draußen geworfen wird und alles, was wir tun und lernen mit den Worten von Rabash und Baal HaSulam, alles erscheint wie Schale von nichts oder von Knoblauch, also nichts, keine Verbindung. Trotzdem, diese Gedanken, es ist ein bestimmter Prozess, den er durchläuft, und er muss einfach diesem Prozess zustimmen und irgendwie in Verbindung bleiben. Irgendwie in Verbindung bleiben, auch in dem Zustand, wo er fällt, wo er mit nichts verbunden ist, also nichts, was ihn anzieht. Und es liegt nicht in den Händen des Menschen, sondern es ist etwas Höheres, was gibt ihm die Gruppe, die Schwere, die Verhärtung und irgendwas, aber hält ihn fest. Gibt es irgendwas in den Händen des Menschen, dass er sich festhalten kann an dieser Verbindung? Also ich nehme an, wer immer gegangen ist, also es waren Leute, die hier waren und sie waren sehr aktiv und irgendwas hat sie rausgeworfen, aber diese Dinge, das war's. Und die Verbindung, die Schnur ist gerissen und nichts hat sie
vor dir
festgehalten.
Vor dir gibt es einen Text, folge dem, was geschrieben steht. Das ist alles.
Ja, aber wenn die Wichtigkeit, wenn sie mir von mir verhüllt wird, verschwindet.
Ich höre nicht so gut, nimm aus dem Mund das, was du hast.
Wenn die Wichtigkeit des Textes vor mir verschwindet, dass das Problem ist.
Nochmal.
Die Wichtigkeit, sie verschwindet. Ja, alles, was wir gelernt haben, was wir lesen, all die Schriften. Es gibt der Zustand, ist ohne das, ist der Mensch, alles, was in mir geschieht, ist, was mir geschieht, und morgen wird was anderes mit mir geschehen. Also löse ich nicht ab davon. Und morgen sei das, ich verändere meine Meinung, alles, was ich dachte, war falsch, und jetzt gehe ich. Ich verlasse das alles. Ich frage, gibt es in diesem Zustand etwas, was der Mensch tun kann, dass er nichts dahin gelangt, zu diesem Abriss des Fadens, der Verbindung, sondern dass er verbunden bleibt?
Das sage ich Ihnen dafür, dass er es nicht möchte. Von dem vorigen Zustand sich daran möchte.
Er möchte überhaupt nicht, ich möchte nicht sich abtrennen vom Weg komplett.
Ja, und welchen Ratschlag hast du?
Also ich empfehle nichts.
Der Mensch muss dazu streben, sich von ganzen Wissen und den Richtungen zu trennen, zu welchen er ging, und entsprechend neuen Mitteln zu folgen, sich nur an den Schöpfer festhalten, nur vom Schöpfer abhängig zu sein. Und für ihn ist nichts wichtig, außer das, was mit ihm im nächsten Augenblick passiert. Darüber möchte er nicht denken.
Aber es scheint, um in diesem Zustand immer sein zu können, egal was passiert, was zu ihm kommt, aber er braucht hier Schutz von oben.
Er denkt nicht darüber nach. Er stellt dem Schöpfer keine Bedingungen, dass er ihn schützt.
Ist das nicht, worum er bitten kann?
Nein, wozu? Warum? Nein, umgekehrt, er muss völlig unabhängig von allen sein.
Okay, danke schön. Rav, in diesem Zustand, allein wenn der Mensch nicht glaubt, dass der Schöpfer die Gebete beantwortet, wenn ein Mensch also in seinen Zehner geht und sagt, den Freund sagt, ich bin so niedrig, so gering, ich kann nicht glauben, ich weiß nicht, wie ich fortsetzen soll. Die Freunde, sie geben ihm Gründe fortsetzen, dass der Schöpfer gut und gutestuend ist. Und er wird auf sich nehmen, den Glauben, was die Freunde sagen, statt dessen, was er glaubt. Heißt das Glaube über dem Verstand?
Er bekommt anstelle seines Wissens das Wissen der Freunde. Und was gibt es darin?
Heißt das Glaube über dem Verstand?
Noch nicht.
Ist das in der geht das in die richtige Richtung?
Vielleicht, das sind Übungen.
Aber der Mensch allein, ich höre dann keine Referenz. Ich höre nicht die Referenz zum Zehner. In diesem Artikel.
Ja. Und ich höre es auch nicht.
Also ein Mensch alleine, ist er allein in dieser Anstrengung?
Der Mensch alleine führt die Anstrengung aus, gemäß dem, was geschrieben steht. Ja.
Also die Frage von vorhin fortsetzen, ein Abstieg bei Definition ist eine Abtrennung. Also was hält den Menschen dann in diesem Zustand, wenn er abgetrennt ist? Was hält ihn an der Verbindung?
Und woran hat er sich davor festgehalten?
Unser Weg, unser Mittel, das ist eine innere Empfindung. Und jetzt ein Abstieg. Er schreibt auch, es gibt viele Abstiege und Aufstiege. Und man sollte immer auch, sollen das auch wollen, diese Abtrennung. Was bleibt dann? Wie kann er jedes Mal zurückkommen?
Er möchte nicht zurückkommen. Er möchte zu etwas Neuem gelangen.
Okay, ich meine, zurückkehren zum Weg, zurückkehren zur Wichtigkeit des Schöpfers. Wie kann er zurückkehren?
Was heißt, woher?
Ja, von diesem Abstieg, definitionsgemäß, das ist die Abtrennung. Also, wie kann er zurückkehren? Was bedeutet, dass es ihn zurückbringt?
Eigentlich befindet sich der Mensch ständig in irgendeinem Prozess, wenn die Kraft des Schöpfers auf ihn einwirkt. Und das ist alles.
Aber im Abstieg, er erinnert sich an nichts. Was macht er? Er erinnert sich nicht vom Morgenunterricht. Was soll er tun?
Der Schöpfer ihn zurück zum Leben, auch der Schöpfer. Hält ihm auch in diesem Zustand.
Dass der Mensch erwartet, dass der Schöpfer ihn zurückbringt, wieder zum Leben. Vielleicht fühlt er sich so tot, dass er... Entschuldigung.
Es gibt sonst nichts mehr, außer dass er weiß, dass er aus der Ausverstehung von den Toten gelangen kann.
Was hängt dann vom Menschen ab?
Sich mehr und mehr zu stärken, in der Gruppe zu sein, von der Gruppe abhängig zu sein. Er fällt in die Gruppe wie ein toter Körper und die Freunde helfen ihm. Das ist alles. Und es gibt verschiedene Zustände. Man muss all die Zustände durchlaufen. Am wichtigsten ist, dass man sich beeilen muss, mit allen Freunden möglichst verbunden zu sein. Und das wird ihn schneller auf den richtigen Weg bringen. Das ist alles.
Gerne.
Bitte.
Ja, ich wollte fragen über diese Untersuchung von Moses, die sagen, sie werden mehr glauben. Warum sie werden mir nicht glauben? Warum ist er in diesem Zustand überhaupt, dass er denkt, sie werden mir nicht glauben?
Wird ihm nicht glauben? Es ist deshalb, weil er keine Unterstützung hat. Wieso sollen sie ihm glauben?
Denn er kommt zum Schöpfer und spricht über Glauben.
Aber sie werden nicht glauben, dass es so ist.
Deine Phase, wo man da über den Glauben spricht, sie werden nicht glauben, man nicht glauben wird.
Du musst immer bewaffnet sein, wie Moses. Was gibt es in deiner Hand?
Woher bringt er die Kraft dann hervor, wenn das zu tun, wenn er sicher ist, dass sie ihm nicht glauben werden?
Nein, dass er sicher ist, dass man ihm nicht glauben wird, das ist so. Aber dass er sich an den Schöpfer wenden kann und den Hisaron zeigen kann, dass er kein Hisaron hat, er möchte die Handlung vollbringen, aber nicht fähig ist, dann gibt ihm der Schöpfer die Kraft der Schlange und die Kraft des Stabes.
Also zu gehen, auch selbst wenn sie ihm nicht glauben, was bringt ihm die Fähigkeit, sich überhaupt ihn anzunähern, ihnen über Glauben zu sprechen, wo er doch sieht, dass sie seine verlorene Angelegenheit ist?
Das geschieht wegen der Verbindung mit dem Schöpfer. Moses ist mit dem Schöpfer verbunden.
Ist das der Bedarf von Moses, der Mangel von Moses, oder?
Das ist der ganzen Gesellschaft der Verlangen.
Also die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit bringt ihn dazu. Also wie ist er dann von Anfang an in Zweifel, dass sie ihm nicht glauben werden, wo es doch deren Mangel ist, nicht seiner?
Sie müssen ihm glauben, sonst werden sie ihm nicht folgen.
Also diese Glaube, dass jetzt kollektiv die Allgemeinheit braucht, was er schreibt. Er schreibt das eine Sache über der Wichtigkeit und dann treten sie aus der Verbannung, dem Exil aus. Ist Glaube eine Sache der Wichtigkeit?
Ja, Glauben ist eine Frage der Wichtigkeit.
Das Geben wird wichtiger als das Empfangen.
Das nennt man, dass er erlangt.
Also was sind dann Gefäße des Gebens?
Gelebe des Gebens, das sind Verlangen, in welchen er geben kann, über der Logik.
Aber warum drückt sich das durch Wichtigkeit aus? Es ist wichtig, dann...
Worin muss ich das ausdrücken? Nur darin? Was ist das Spiel? Das eine ist wichtiger als das andere, das ist wichtiger als das.
Weil wir gelernt haben, dass die Gefäße die Absichten sind, die der Mensch auf die Verlangen legt. Und hier plötzlich, wenn es Wichtigkeit gibt, die Wichtigkeit des Gebens, dann treten wir aus dem Exil aus.
Ja, aber er braucht nicht mehr. Wenn er mehr Wichtigkeit im Geben hat, als im Verlangen zu empfangen, dann erhebt er sich aus seiner Empfindung.
Also was tatsächlich hat Moses den Menschen gesagt? Hat er ihnen die Wichtigkeit des Gebens gegeben aus seiner Rolle heraus?
Ja, er möchte ihnen erklären, dass es nichts gibt. Dass es keine wichtigere Kraft gibt, als es Geben.
Und nur Wichtigkeit, nur diese Wichtigkeit. Es gibt nichts anderes, was der Mensch erlangt. Es ist nur wichtig, dir wichtig, und dann war es das.
Das ist alles?
Also wo ist das Gefäß hier? Wo ist das Gefäß des Gebens hier? wenn alles unterm Strich nur von der Wichtigkeit abhängt?
Wir müssen den Artikel nochmal lesen. Er antwortet ihm. Bereit.
Aber der Mensch erlangt Gefäß des Gebens. Es wird wahr für ihn. Wirklich für ihn. Deswegen ist das wichtig, ja?
Noch? Ja.
Er schreibt hier, dass zur Zeit, wenn sie mit dem König sitzen, also Malchut fühlt sich erhaben. Und es gibt keine Empfindung der schweren Arbeit, so, wenn er sich in diesem Zustand befindet.
Und?
Danach müssen wir streben,
sich an den Schöpfer zu nähern.
Wir fühlen, dass wir uns im Königspalast befinden und sein und Malchut kontrolliert alles.
Gut, Moshe, was machen wir weiter?
Wir haben entweder den Friedenartikel oder das Tor der Absichten für Pesach.
Wir brauchen beides. Gehen wir zuerst zur Freiheit über.
Also gehen wir über zum nächsten Teil des Unterrichts, aber vorher singen wir gemeinsam ein Lied.
Once again we gather as one man, once again below this mount of hate. You and I have done this all before. Some would say it's fate. Look around, a new day soon will dawn. Now we meet again, but now our hearts are bare through the mist. Our eyes will crave the light in a common prayer. La la la. Горячие пески остановят караван во мгле. Ты воды последние глотки принесешь ко мне. Не предашь, когда оставят все. Заслонишь меня собою от беды. Мне не страшен стыд мой успех, когда рядом ты. Ha